Knorrich. Fangen wir an mit deinem Gebet. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen neuen Morgen, den du gemacht hast, Herr. Danke, dass wir leben. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du, Herr, ja, heute hier bist, Herr, dass du zu uns reden möchtest, Herr. Ich bete, dass du uns die Ohren aufmachst für dein Wort, Herr. Segne unseren Tag in Jesu Namen. Amen. So, wir hatten jetzt schon wieder zweimal Evangelisation in der Stadt. Und auf der Straße, da musst du oft die unterschiedlichsten Fragen beantworten oder die unterschiedlichsten christlichen Lehren verteidigen. Ja? Das kommt immer darauf an, wer an den Büchertisch kommt oder wen du selber ansprichst. Das können Atheisten sein, Agnostiker, Moslems, Hindus, Zeugen Jehovas, Leute, die sich mit New Age beschäftigen, Esoteriker und so weiter. Ja? Die unterschiedlichsten Leute mit den unterschiedlichsten Glaubenssystemen und Weltanschauungen. Ja? Und allen diesen Menschen wollen wir die frohe Botschaft von Jesus Christus weitergeben, verkündigen. Und wenn wir das tun wollen, dann haben die Leute, wie gesagt, oft die unterschiedlichsten Fragen oder Einwände gegen unseren Glauben. Ja? Und darauf brauchen wir natürlich auch biblische Antworten. Ja? Und in 1. Petrus 3,15, da steht geschrieben, und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Ja? Dieser Vers, der könnte jetzt vielleicht einige unter Druck setzen und man kann sich denken, oh Mann, ich bin jetzt nicht so der Riesentheologe, ich habe nicht auf alles eine Antwort, ich bleibe lieber zu Hause. Ja? Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass du deinen Glauben bekennst und dass du das Evangelium weitergibst. Ja? Und ich habe auch festgestellt, dass die Einwände oder die Fragen, die die Leute haben, meistens dieselben sind. Ja? Also es ist so ein Pool an 100 Einwänden, sage ich mal, und das sind immer dieselben Einwände, die die Leute haben. Ja? Und mit diesen Einwänden oder Fragen haben sich viele Männer Gottes schon ausführlich beschäftigt. Ja? Genau genommen gibt es sogar ein Teilgebiet in der Theologie, das nennt sich Apologetik. Das ist die Verteidigung, die wissenschaftliche Rechtfertigung von christlichen Lehrsätzen. Ja? Also ganz viele Männer Gottes und auch Frauen Gottes haben alle diese Fragen schon mal durchgedacht und auch gute Antworten darauf gefunden. Ja? Und ein begnadeter Apologet des 20. Jahrhunderts war der Engländer C.S. Lewis, den kennen vielleicht einige, der hat dieses Buch geschrieben, Pardon, ich bin Christ. Der sagte mal, Zitat, es gibt keine Lehre, die ich lieber vom Christentum entfernen würde, als die Lehre über die Hölle, wenn es in meiner Macht liegen würde. Aber sie hat die volle Unterstützung der Schrift und besonders von den eigenen Worten unseres Herrn. Sie wurde immer von der christlichen Kirche festgehalten und sie hat die Unterstützung der Vernunft. Ja. Ich möchte heute mit euch die Frage behandeln, wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Weil das ist eine Frage, die ich immer wieder auch auf der Straße höre und ich glaube, das ist ein Bollwerk, was Menschen überhaupt auch davon abhält, sich überhaupt mit der Bibel zu beschäftigen, weil das macht, wenn man es so hört, erstmal keinen Sinn. Ja? Wir predigen einen Gott, der uns liebt, der selber die Liebe ist, aber wenn du nicht an ihn glaubst, dann schickt er dich in die Hölle. Das macht für viele Leute keinen Sinn. Aber wie wir gerade von C.S. Lewis gehört haben, er hat gesagt, die Vernunft unterstützt diese Lehre. Ja? Wenn der Mensch nach Gottes Ebenbild gemacht wurde, und das glauben wir, ja, dann wissen wir, Menschen bestrafen Verbrechen. Ja? Wir haben ein riesen System, was sich darum kümmert. Wir haben die Polizei, wir haben die Gerichte und Richter, wir haben Gefängnisse. Ja? Der Mensch hat diesen Gerechtigkeitssinn, dass er für Gerechtigkeit sorgen will. Ja? Tiere haben das nicht. Ja? Wenn der Löwe das Lamm auffrisst, dann ist dem Schwein das Recht egal. Ja? Das guckt einfach zu und geht seinen Weg weiter. Aber die Menschen haben einen Gerechtigkeitssinn, den Gott in die Menschen reingelegt hat. Insofern macht es Sinn, davon auszugehen, dass Gott auch einen Tag des Gerichts hat und dass er auch ein Gefängnis hat. Ja? Und die Bibel lehrt, die Hölle ist ewig, genauso wie der Himmel ewig ist. Ja? Jeder, der einmal in der Hölle landet, der wird dort die Ewigkeit verbringen, genauso wie wir, die wir in den Himmel kommen, die Ewigkeit dort mit Gott verbringen werden. Und das Neue Testament beschreibt die Hölle bzw. das Schicksal derjenigen, die in die Hölle kommen, mit folgenden Worten: ewige Strafe, Heulen und Zähneknirschen, unauslöschliches Feuer, ewiges Verderben fern vom Angesicht des Herrn und fern von der Herrlichkeit seiner Kraft, die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Ja, aber wie gesagt, die Bibel sagt auch, Gott ist Liebe. Also wie passt das zusammen? Wie kriegen wir das zusammen? Wenn wir uns Psalm 68, Vers 3 anschauen, da steht geschrieben: wie Rauch, der vom Wind verweht wird, so werden sie vertrieben. Wie Wachs im Feuer schmilzt, so kommen alle Gottlosen in der Gegenwart Gottes um. Ja? Wachs und Feuer haben unterschiedliche Naturen. Ja? Wenn ich eine Kerze habe und ich halte die neben das Feuer, das Wachs schmilzt, weil das ist die Natur. Gott wird im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 29 als verzehrendes Feuer beschrieben. Und genau da haben wir unsere Antwort, ja. Jesus sagt im Johannesevangelium, dass der Mensch von neuem geboren werden muss. Ja, Johannes 3, Vers 3: wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann Vers 5: wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. In die Kirche gehen wird uns nicht retten. Uns wird auch nicht retten, wenn wir Armen Geld geben. Ja, gute Taten können uns nicht retten. Wir brauchen eine neue Natur. Wir müssen neugeboren werden. Durch die Neugeburt gibt Gott uns eine neue Natur, mit der wir in der Gegenwart Gottes bestehen können. Und das Neue Testament sagt ja auch explizit, dass es nicht Gottes Wille ist, dass irgendein Mensch in der Hölle landen wird. Ja? 2. Petrus 3,9: es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und dieselbe Einstellung, die lesen wir auch schon im Alten Testament in Ezekiel 33, Vers 11. Da sagt der Herr: sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich vielmehr, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Kehrt um und ändert euer Verhalten. Warum wollt ihr sterben, Volk der Israeliten? Für uns Menschen hat Gott den Himmel gemacht und auch vorgesehen. Ja? Das ist unser Ziel, wo wir hingehören, unsere Heimat. Ja? Die Hölle wurde für den Teufel und für seine Engel gemacht, nicht für uns Menschen. Also es ist nicht Gottes Wille, dass ein Mensch verloren geht. Ja, wir kennen auch alle diesen Vers aus Johannes: denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Aber Gott zwingt auch niemanden in den Himmel. Ja, du wirst niemanden im Himmel treffen, der sagt: ich will eigentlich gar nicht hier sein. Ja? Er bietet uns die Errettung und somit auch den Himmel an, und wir müssen dieses unverdiente Geschenk annehmen. Wenn dir also auf der Straße oder wo auch immer das nächste Mal jemand sagt, dass ein liebender Gott niemals jemanden in die Hölle schicken würde, dann erklär ihm einfach den Unterschied zwischen Gottes Natur und unserer Natur, der gefallenen Natur. Ja? Merkt ihr also dieses Beispiel? Wachs und Feuer, die vertragen sich nicht, ja? Wachs wird immer in der Gegenwart von Feuer schmelzen. Also das Problem liegt nicht bei Gott, das Problem liegt an unserer gefallenen Natur. Und in Ezekiel, im Alten Testament, da gibt es auch nochmal die Stelle, wo Gott sagt, er wird uns unser altes, steinernes Herz rausnehmen und uns ein neues, fleischernes Herz geben, ja? Das ist im Grunde schon eine Prophetie darauf, auf das, was Jesus gesagt hat, dass wir neugeboren werden müssen. Gott wird uns total verändern. Er wird eine neue Kreatur aus uns machen, mit der wir in der Ewigkeit bestehen können. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir für die Errettung, die du uns vorbereitet hast, Herr. Ich danke dir, dass du neue Kreaturen aus uns gemacht hast oder machen willst, Herr. Ja, und dass wir wirklich die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen, Herr. Wir danken dir, dass du uns errettet hast vor diesem schrecklichen Platz, Herr. Und dass du Gutes für uns vorgesehen hast, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen.